Wir Menschen schauen gerne nach vorne, was passieren wird und mutmaßen manchmal, was kommt. Da gibt es die verschiedensten Theorien und Gedanken, was wird es jetzt sein, wie wird es geschehen. Das fängt schon in der Schule an, was man denkt, was die Lehrer machen oder wenn welche Prüfungen oder Tests kommen und geht in der Arbeit weiter und denkt, ja, muss dies und das sein. Und auch im Alter, wenn man in Rente ist oder sowas und weiter darüber hinaus, dann gibt es Dinge, wo man denkt, was kommt auf mich zu? Was wird passieren? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus oder alle anderen Sachen, die mich beschäftigen? Oder wie sieht es mit der Rente aus? Das ist auch ein spannendes Thema immer wieder. Und in der Arbeit mit dem Gehalt, die verschiedenen Dinge. Und wir neigen manchmal dazu, Sachen sehr negativ zu sehen, grau in grau. Manchmal kommt es einem vor, dass wir in Deutschland stärker dazu neigen, dass andere Länder ein bisschen optimistischer, positiver eingestimmt sind. Aber generell ist es bei jedem Menschen da, dass man mehr das Schlechte sieht, die Probleme sieht und ja nicht immer optimistisch ist. Und ich nenne das mal Kellerperspektive. Das ist oft verbreitet, wo man auf die Welt schaut und auch auf Gott manchmal so schaut. Und da gibt es einen Mann namens Rudolf Otto Wiemer, der dazu so einen kleinen Text verfasst hat. Er hat das ein bisschen poetisch geschrieben, den lese ich mal vor. Es geht da um einen Maulwurf, der zu Gott betet. Der du im Licht sollst wohnen, Gott offen gestanden, im Dunkel fühle ich mich viel wohler, grabe Stollen, fresse, was mir ins Maul kommt, fürchte mich vor dem Fuchs, vor Jagdhunden und Igel, zeuge die Jungen, halte das Nest ihnen warm, höre jedoch mit Staunen, dass jenseits des Ackers dein Plan nicht endet, höre, dass dort eine Stadt wächst mit Brücken, Autos, Häusern und Menschen, dahinter noch tausend Städte und Länder. Gott, wäre das denkbar? Sollte es wirklich so sein, dass leckere Speise anders als Engerlinge es gebe? Berge höher als Maulwurfshügel, Gott und am Ende dich selbst? Ganz unter uns, Gott verzeih mir, das glaube ich nicht. Traurig, wenn man so einen Maulwurf ansieht. Und man könnte sagen, du bist blind, du siehst nicht. Es gibt viel mehr auf dieser Erde, es gibt viel mehr zu sehen, es gibt viel größere Weiten und tolle Sachen, die man erleben kann. Und ein ganzes Leben reicht nicht, um alles zu entdecken und kennenzulernen. Allein wenn man sagen würde, ich möchte gern alles Essen der Welt ausprobieren. Das würde lange dauern. Oder ich würde gerne mal jede Musik anhören, die es auf dieser Welt gibt. Auch eine Lebensaufgabe. Es gibt hier so viele Sachen, die es zu entdecken gibt. Und wir kritisieren Menschen, die vielleicht so denken, oder jetzt gerade in diesem Fabelbeispiel, diesem Maulwurf. Aber manchmal sind wir selber so. Manchmal neigen wir dazu, wenn wir ehrlich sind, dürfen wir uns eine Meinung über solche Menschen oder so wie dieser Maulwurf bilden. Ist es nicht manchmal so, dass wir auch Gott zu wenig zutrauen? Manchmal stecken wir ihn sogar in eine Schublade und eine recht kleine. Wir haben keine große ausgesucht. Und dann klagen wir über unser Leben und sagen, es klappt nicht so, wie ich es gern hätte. Es läuft nicht gut, ich bin unzufrieden. Und frage ich mich, warum passiert das? Warum habe ich keinen Erfolg? Warum ist es so, wie es ist? In der Bibel lesen wir ganz vielen Stellen, wie Gott Großes gemacht hat und große Dinge getan hat. Und in der Schriftlesung hat Jacqueline den ersten Teil von dem Bibelabschnitt gelesen, um den es heute geht, wo es um diese Heilung von diesem gelähmten Mann geht. Und ich lese in Apostelgeschichte 3, 12 bis 16 diesen Abschnitt vor, wie Petrus auf dieses Ganze reagiert, wie er die Volksmenge sieht, die sich alle wundern und verblüfft sind. Und er macht so eine kleine Predigt und eine Kurzandacht sozusagen an diese Leute. Apostelgeschichte 3, 12 bis 16 lese ich mal vor. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Herr umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus dem Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht. Den ihr seht und kennt, ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Wie gesagt, in der Schriftlesung ging es darum, wie dieser Mann dieses Wunder erlebt. Ein gelähmter Mann, der schon lange Zeit regelmäßig zum Tempel gebracht wurde, dass er dort betteln kann. Und gerade ein Tempel war ein guter Ort dafür, denn die frommen jüdischen Menschen ist jetzt heute noch ein wichtiges Thema. Mir wurde gelehrt durch Mose und ein wichtiges Anliegen war es ihnen, solchen bedürftigen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen mit Almosen, mit einer milden Gabe, mit was auch immer sie dabei hatten. Und deshalb lag er da, dass er dort Unterstützung hatte. Sozialhilfe gab es ja damals nicht. Das war sein Unterhalt, seine Unterstützung, die er gekriegt hat. Und auch Petrus und Johannes gehen dahin und sind unterwegs im Tempel zu beten. Ganz normal als jüdische Menschen. Und dieser Mann fragt die auch um Unterstützung. Und da kommt dieser berühmte Satz von Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Der Mann denkt, er kriegt wieder was und was er halt für seinen Lebensunterhalt braucht. Aber hier sieht man, Petrus gibt ihm noch was Kostbares. Und dieser Mann nimmt es an, lässt sich hochziehen und erlebt dieses Wunder, dass er plötzlich gehen kann. Ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, der das gar nicht kannte, wie es heißt, umherzugehen. Für ihn war das ein total neues Erlebnis, eine total neue Lebensperspektive. Und er wurde besonders gesegnet, weil er ja nicht nur das Problem hatte, dass er nicht gehen konnte und nicht richtig teilnehmen konnte am Alltag, sondern er konnte auch nicht in den Gottesdienst gehen. Er konnte nicht mit den Menschen unterwegs sein. Er war abgeschnitten von der restlichen Gesellschaft. Und das Schöne ist, jetzt war das anders. Er konnte mit dabei sein. Und jetzt sind hier alle zusammen und wundern sich, was ist hier passiert. Sind verblüfft. Das haben sie nur von Jesus gekannt, dass Jesus sowas macht, dass sowas passiert. Und jetzt passiert das hier auch, dass dieser Mann plötzlich anders ist. Und warum wundern sich die Leute? Petrus spricht sie an und sagt: Warum wundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir das durch eigene Kraft geschafft und das umhergeht? Petrus und Johannes stellen sich nicht als Supergläubige dar. Ne? Wir Menschen neigen manchmal dazu, wenn wir was gut können, geben wir manchmal damit an. Ne? Wenn wir unser Garten sehr ordentlich ist, zeigen wir das gerne. Ist ja auch okay. Ne? Oder wenn wir was gut können oder was gut hinkriegen. Das machen schon kleine Kinder auch, dass sie sagen, schau her, was ich gemacht habe. Ne? Das ist einerseits normal und in gewissem Grad können wir das auch machen. Wenn wir es übertreiben und jedem an die Nase binden, dann kommen wir als arrogant und hochnäsig rüber. Das machen wir. Aber hier macht es Johannes und Petrus anders. Anders als in der jüdischen Geschichte gab es immer wieder Leute, die haben so Wundersachen vollbracht, haben es hingekriegt. Aber, das waren oft Rabbiner oder sehr fromme Leute, die jüdische Geschichte nicht nur jetzt in der Bibel, sondern auch außerhalb berichtet von solchen Sachen. Aber die haben sich dann mit den fremden Federn geschmückt. Die haben nicht Gott die Ehre gegeben und gesagt, Gott hat das gemacht und Gott hat Großes gewirkt, sondern die haben gesagt, ja, wir sind so toll, wir sind so gläubig, wir lesen so sehr in der Bibel und so, deshalb passiert das, wir sind so super Leute. Und haben richtig so angegeben. Und Petrus und Johannes machen das gerade nicht, dieses hier. Sie sind nicht so wie Superchristen, Glaubenshelden, die so 3 Meter über dem Boden schweben, sondern sie bleiben bodenständig. Und sagen eigentlich den Leuten damit, ihr schafft es auch. Ihr kriegt es auch hin. Wir sind nicht die Einzigen. Ihr braucht nicht uns dazu, um das hinzukriegen. Und das Komische ist noch, dass Petrus hier über diese Heilung als was ganz Alltägliches spricht, als wäre es das Normalste der Welt. Für uns ist es immer noch sehr verblüffend zu sehen, wenn sowas geschieht. Wenn wir für andere beten und plötzlich passiert was. Für Petrus, er durfte schon vieles erleben. Bei Jesus ist ja immer wieder was passiert. Immer wieder ein Wunder, immer was Großes. Dann ist noch Pfingsten passiert, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes war und die in anderen Sprachen sprachen. Dinge geschahen, die nicht alltäglich waren. Und Petrus war ein bisschen dran gewöhnt. Am Anfang war er noch so wie die ganzen Zuhörer, die ihren Augen nicht glauben konnten. Und er konnte damit nicht umgehen und er hat auch Gott in eine kleine Schublade gesteckt. Aber nach einer Zeit hat er gelernt, Gott mehr zuzutrauen. Und ein Stück weit war das für ihn normal und er hatte ein größeres Vertrauen in Gott und konnte sagen, ja klar, Gott kann das, er ist fähig dazu. Und wir selbst sind aber leider so, dass wir manchmal gerne kleine Brötchen backen. Beim Bäcker ärgern wir uns, wenn die Brötchen immer kleiner werden. Na, das gefällt uns nicht. Wir müssen genauso viel bezahlen oder vielleicht mehr. Aber wir selbst machen das sehr oft. Dass wir lieber weniger erwarten, vielleicht deshalb, dass wir weniger enttäuscht werden. Vielleicht sind unsere Gebetsanliegen auch ein bisschen kleiner. Ja, dann geht nicht so viel schief. Aber die Bibel zeigt uns vieles, was Gott machen kann, was er tut, wozu er fähig ist. Und wir müssen Stück für Stück lernen, Gott mehr zuzutrauen. Und das ist nicht einfach, das ist herausfordernd. Petrus geht hier weiter und spricht die Leute an, seine Landsleute, und er spricht ein Problem an, wieso das bei denen nicht funktioniert. Warum sie sowas nicht erleben können. Er sagt ihnen im Grunde, die Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Viele von denen waren sehr gottesfürchtig, die haben die 10 Gebote gehalten, kannten sich im Alten Testament super aus. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, konnten die 5 Bücher Mose auswendig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, das auswendig zu lernen und wie viele Seiten das sind. Ob du überhaupt Bibelverse auswendig lernst, das ist gar nicht so einfach. Und er sagt, Petrus sagt ihnen sehr deutlich, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat Jesus verherrlicht, er hat ihn in die Welt geschickt und dem habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Der war aber gerecht, der hat es nicht verdient, das war unfair, das war nicht in Ordnung. Und ihr habt ihn ausgeliefert und habt euch einen Mörder gewünscht. Barabbas oder Barsabbas. Das war einer, der wirklich angeklagt war und der war wahrscheinlich ein Freiheitskämpfer und der gegen die Römer gekämpft hat und auch gemordet hat. Und deshalb haben sie lieber ihn genommen, als Jesus freizusprechen. Pilatus wollte ja Jesus freisprechen. Und Petrus sagt hier weiter, dieser Jesus ist aber nicht tot geblieben, er ist auferstanden, denn Gott hat seinen Plan erfüllt. Und hier spricht Petrus vor den Vorfahren her. Deshalb zählt er das auf, weil die Leute wussten, wer diese Leute sind. Sie wussten, wer Abraham, Jakob und Isaak sind. Und dass Gott mit denen einen Plan hat und was gemacht hat. Und es geht immer weiter. Und zeigt auch, dass Gott hier angefangen hat mit Jesus, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, was durch Adam und Eva kaputt gegangen ist, dass wir nicht gut genug sein können, dass wir uns noch so anstrengen können, wir können nicht immer alles richtig machen. Dass durch Jesus das wieder in Ordnung gebracht wird. Und er sagt, klar, ihr habt ihn falsch behandelt. Und er ermutigt, er ist so darum bemüht, seine Leute zu erreichen. Und das Schöne ist, er sagt ihnen in Vers 17, den ich nicht gelesen habe, ihr wusstet nicht, was ihr macht. Genauso wie Jesus es am Kreuz gesagt hat, hat gesagt, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben ihn super schlecht behandelt und Jesus sagt ihnen, ich verzeihe euch. Und das ist krass, dass er das konnte, dass er dazu fähig war. Und Petrus macht hier das Gleiche und sagt, ihr habt euch echt falsch verhalten. Und es war wirklich nicht in Ordnung. Die ganze Gerichtsverhandlung von Jesus lief total unfair ab. Also nicht nach den Regeln, wie es hätte sein sollen. Aber ich verzeihe euch. Und Gott verzeiht euch auch und Jesus natürlich auch. Sagt er ihnen das deutlich. Denn die Tatsache ist ja, Jesus musste ja am Kreuz sterben. Also es gibt Leute, es gibt auch Christen, die sauer auf die jüdische Bevölkerung sind. Das ist ja völliger Quatsch. Also Jesus musste ja am Kreuz sterben. Es musste so passieren, damit ich beten kann, Gott verzeih mir. Und ich kann mich auf Jesus berufen. Und er betont jetzt hier und ermutet es den Leuten zu, sagt, dieser Jesus lebt, er ist vom Tode auferstanden. Also sie waren zuerst überfordert, dass jemand gesund geworden ist. Und jetzt mutet er, der Petrus, ihnen zu, ja, aber es gibt nicht nur Heilung, es gibt auch Auferstehung vom Tod. Das sollen sie auch glauben. Es gab in der jüdischen Bevölkerung viele, die das geglaubt haben, Auferstehung, manche hatten Schwierigkeiten. Also Petrus fordert sie ein bisschen heraus. Und er sagt jetzt hier in Vers 16, das alles ist nicht passiert, weil wir so tolle Menschen sind und weil wir so super sind und ihr uns jetzt voll nachahmen müsst oder das machen müsst wie wir, sondern weil dieser Mann, dieser Gelähmte, das angenommen hat. Er das geglaubt hat. Er hat sich auf Jesus eingelassen. Und hier wird nicht berichtet, ob er viel Glauben oder wenig hatte oder so. Er hatte noch nicht viel Zeit, viel zu machen und viel Glauben zu leben. Er war ja nur am Tempel, sicherlich ein gottesfürchtiger Mensch, der sich im Alten Testament auskannte und sich bemüht hat, nach Gott so zu leben, wie es gut ist. Aber Jesus war so ein Thema. Und dieser Jesus hat diesen Leuten auch gefehlt. Petrus hat ihnen gesagt, ja klar, ihr seid fromm und ist okay, aber ihr braucht Jesus. Die Beziehung zu Gott ist noch nicht gut genug bei euch. Da fehlt noch was ganz Wichtiges. Und gerade dieser wichtige Baustein fehlt. Und dieser Mann, der geheilt wurde, der dieses Wunder erleben durfte, der konnte sich, wie gesagt, auf Jesus einlassen. Und das Schöne ist, dass Petrus und Johannes, die haben ja im Namen von Jesus das gesagt. Das heißt einfach, wir sind seine Botschafter, wir machen das, wir sind von ihm geschickt und als würde Jesus jetzt persönlich hier stehen und beten. Das haben sie im Grunde damit gesagt. Aber sie sagen das nicht wie so eine Zauberformel. Ne? Manchmal gibt es so in christlichen Kreisen so Gedanken, ich muss nur richtig beten oder ich muss das nur richtig formulieren oder ich muss das wirklich im Namen Jesus sagen, als wäre das irgendeine Formel, die ich aussprechen muss und dann passiert es. Das ist es aber nicht. Das ist nicht das Thema und es ist auch nicht das, wer das macht. Wie ich schon erwähnt habe, in der Vergangenheit gab es viele Leute, die gesagt haben, durch mich passiert es und ich bin gesegnet. Natürlich gibt es Menschen, die Gott berufen hat, besonders zu diesem Dienst und die beten und dann passiert viel. Aber es ist nicht, weil die so toll sind, sondern weil Gott das macht. Und Gott ist kein Automat, der irgendwie anzapfen kann und er macht dann alles, was ich will. Die Frage ist, wenn ich Sachen in meinem Leben vermisse, wenn ich das Gefühl habe, meine Gebete steigen nur zur Decke und irgendwas passiert nicht, dann ist die Frage, wie sieht meine Beziehung mit Gott aus? Ist da alles in Ordnung? Ist mein Leben, mein Glaubensleben völlig geklärt mit Gott? Kann Gott, wenn ich mal leise bin, wenn ich mal spazieren gehe oder in der Bibel lese, kann er zu mir sprechen? Darf er in mein Leben reinsprechen? Ist die Beziehung zu den Menschen um mich herum in Ordnung? Gibt es da Streit? Gibt es da Probleme, die geklärt werden müssen? Gibt es Leuten, denen ich noch nicht gegeben habe? Das ist auch manchmal ein Problem. Das kann auch eine Schwierigkeit sein, was die Beziehung mit Gott belastet. Wie ich schon mal erzählt habe, der schlimmste Fall war ja bei König Saul, der so schlimm gelebt hat und die Beziehung mit Gott total kaputt war, dass Gott geschwiegen hat und er keine Antwort gekriegt hat. So weit sind wir Gott sei Dank nicht. Aber viele Sachen können meinen Kontakt mit Gott belasten. Als würde ich am Handy mit ihm telefonieren und die Verbindung unterbricht, ist dann andauernd unterbrochen und ich habe nur einen Balken empfangen und immer weniger. Das ist manchmal schwierig. Ich möchte uns ermutigen, nimm dir Zeit zu Hause, darüber nachzudenken. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Wie lebe ich? Ist da alles klar? Ist da alles geregelt? Gibt es vielleicht Dinge, die mein Gebetsleben belasten und schwierig machen? Die zweite Frage ist auch, wie viel traue ich Gott zu? Traue ich Gott zu, dass er auf meine Gebete antwortet und Dinge tun kann? Oder mache ich ihn kleiner, als er ist? Wie viel kann ich mir vorstellen? Ist bestimmt mehr, ich traue Gott bestimmt mehr zu als vor 10 Jahren, aber es ist immer wieder ein Wachsen und Stärkerwerden darin, dazukommen und mehr Kraft darin zu bekommen. Ich ermutige uns dazu, dass wir, wie gesagt, zu Hause die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Denn Gott kann mehr machen, als wir uns vorstellen können. Gott kann Wunder bewirken und wir müssen es lernen, damit umzugehen und darin stärker zu werden. Amen.